Wir haben uns letzte Woche Abraham angeschaut und haben anhand von Abraham gelernt, dass Glaube auf... So, besser? Okay, und haben anhand von Abraham gelernt, dass Glaube auf Vertrauen basiert. So, und dass Gott sein Versprechen einhält, auch wenn das manchmal total unrealistisch klingt, was er verspricht. Und heute wollen wir in dieser Predigt einen Schritt weitergehen und fragen uns, was machen wir, wenn uns die Realität vom Glauben manchmal einholt? Wenn das Vertrauen herausgefordert ist und es gar nicht so einfach ist, Gottes Versprechen zu glauben. Und ich möchte euch einladen, den Bibeltext aus Markus 9, Vers 14 bis 27 aufzuschlagen, Bibel oder Handy. Markus 9, 14 bis 27. Ich lese aus der neuen Genfer Übersetzung. Als sie zu den anderen Jüngern zurückkamen, waren diese von einer großen Menschenmenge umringt, darunter einige Schriftgelehrte, die ein Streitgespräch mit ihnen führten. Sobald die Menge Jesus sah, gerieten sie in große Erregung. Alle liefen zu ihm hin und begrüßten ihn. Worüber streitet ihr euch denn? Fragte er. Einer aus der Menge antwortete: Meister, ich bin mit meinem Sohn gekommen. Ich wollte mit ihm zu dir, weil er einen stummen Geist hat. Wo immer dieser ihn packt, wirft er ihn zu Boden. Dem Jungen tritt Schaum vor den Mund, er knirscht mit den Zähnen und wird ganz starr. Ich habe deine Jünger gebeten, den Geist auszutreiben, aber sie konnten es nicht. Was seid ihr nur für eine ungläubige Generation, sagte Jesus zu ihnen. Wie lange soll ich noch bei euch sein? Wie lange soll ich euch noch ertragen? Bringt den Jungen zu mir. Man brachte ihn und so wie der Geist Jesus erblickte, riss er den Jungen hin und her, sodass dieser hinfiel und sich mit Schaum vor dem Mund auf den Boden wälzte. Wie lange geht das schon so mit ihm? Fragte Jesus den Vater des Jungen. Von klein auf, antwortete der Mann. Oft hat ihn der Geist sogar ins Feuer oder ins Wasser geworfen, um ihn umzubringen. Doch wenn es dir möglich ist, etwas zu tun, dann habe Erbarm mit uns und hilf uns. Wenn es dir möglich ist, sagst du, entgegnete Jesus, für den, der glaubt, ist alles möglich. Da rief der Vater, ich glaube, hilf mir heraus aus meinem Unglauben. Als Jesus sah, dass immer mehr Leute zusammenliefen, trat er dem bösen Geist mit Macht entgegen. Du stummer und tauber Geist, sagte er, ich befehle dir, verlass diesen Jungen sofort und geh nicht wieder in ihn hinein. Da schrie der Geist auf, riss den Jungen heftig hin und her und verließ ihn. Der Junge blieb regungslos liegen, sodass die meisten dachten, er sei tot. Doch Jesus ergriff ihn bei der Hand, um ihn aufzurichten. Da stand der Junge auf. Wenn wir ein paar Verse vor diese Geschichte gucken, dann war dort Jesus in der Gegenwart von Gott. Und zwar mit drei seiner Jünger und er hat dort gebetet. Und die anderen Jünger, die waren unten am Bergfuß und blieben da. Und jetzt kommt Jesus, also aus dieser wundervollen Erfahrung, die er oben am Berg, auf dem Berg erlebt hat, und wird direkt mit dem Alltag wieder konfrontiert. Seine Jünger streiten mit den Schriftgelehrten. Und natürlich geht Jesus hin und er fragt, was ist denn hier los? Und einer aus der Menge antwortet ihm und schildert, wie sein Sohn einen bösen Geist hat. Und er beschreibt etwas ausführlich, dass er Hilfe braucht, dass er zu Jesus wollte, aber da Jesus nicht da war, seine Jünger gefragt hat und die ihm aber nicht helfen konnten. Ich will nur ganz kurz was dazu sagen, weil das ist eigentlich nicht Thema dieser Predigt. Dieser böse Geist oder das, was der Jünger hier erlebt, wird inzwischen oft als Epilepsie gesehen, also dass der Junge Epilepsie wahrscheinlich hatte von den Symptomen, die beschrieben werden. Und ich kann mir gut vorstellen, dass das das war und gleichzeitig würde ich dem aber nicht widersprechen wollen, dass da auch ein böser Geist war. Also wenn wir glauben, dass es Engel gibt, wenn wir glauben, dass es Gott gibt, dann warum glauben wir dann nicht auch, dass es Dämonen gibt und böse Geister? Und dementsprechend auch die Art und Weise, wie Jesus darauf reagiert, wird da wahrscheinlich auch etwas mehr gewesen sein als nur eine Krankheit, die Jesus geheilt hat. Genau. So. Und der Junge wird jetzt also zu Jesus gebracht und benimmt sich genau so, wie sein Vater beschrieben hat. Und der Vater erzählt noch ein bisschen ausführlicher auf Nachfrage, wie lebensgefährlich dieser Geist auch ist oder diese Krankheit. Und der Vater ist verzweifelt. Der Vater ist verzweifelt. Die meisten hier haben selber Kinder. Wer selber Kinder hat, der kann versuchen, sich in seine Lage hineinzuversetzen. Sein Sohn wird immer wieder von diesem Geist heimgesucht, der Anfälle hervorbringt, die lebensgefährlich sind. Wo der Vater echt Angst haben muss, dass sein Sohn das nicht überlebt und wo er nichts machen kann, wo er machtlos ist. Das ist seit Jahren, seitdem der Junge klein ist, niemand kann helfen. Noch nicht mal die Jünger konnten jetzt helfen, obwohl es doch die Jünger von Jesus sind, von dem Wundertäter, der gerade da rumläuft. Ist er ein hoffnungsloser Fall? Und dementsprechend zaghaft kommt dann auch diese Anfrage. Also, Jesus, wenn es dir möglich wäre, so, dann, wenn es möglich wäre, und an dieser Stelle möchte ich jetzt mal anhalten und ein bisschen genauer in den Text hineingucken. Denn der Vater zeigt ein, ich glaube, aber. Ich glaube, aber. Der Vater glaubt. Der hätte sich nicht auf den Weg gemacht, wenn er nicht glauben würde. Er hat die Jünger angesprochen und sich erhofft, dass sie helfen können. Und obwohl das Ganze nicht funktioniert hat, redet er trotzdem nochmal Jesus an und erzählte von seiner Not und ist nicht einfach schon längst wieder nach Hause gegangen und frustriert. Der Vater glaubt und hofft, dass Jesus helfen kann und seinen Sohn rettet. Aber der Vater hat ein Aber im Kopf. Aber mein Sohn hat diese Krankheit schon sein Leben lang. Aber es ist ein Dämon, da können wir Menschen nichts gegen machen. Aber nicht mal deine Jünger haben es geschafft. Schaffst du das dann? Dieses Aber vom Vater kommt beim Gespräch mit Jesus durch und Jesus hört es. Wenn es dir möglich ist, sagst du, so reagiert Jesus. Jesus nimmt wahr, an welcher Stelle der Vater steht, reagiert darauf und spricht das Aber vom Vater an. Sehen wir uns vielleicht manchmal selber in diesem Vater? Wir glauben, ansonsten wären wir hier nicht gemeinsam. Nicht in dem Gottesdienst, wir würden nicht Teil der Gemeinde sein, wir würden uns nicht sonntags auf den Weg machen. Natürlich glauben wir. Aber wo sind unsere Abers? Wo stehen wir manchmal vor Gott und sagen, ich glaube, aber ich kann es gerade irgendwie nicht sehen und ich kann mir nicht vorstellen, wie es funktionieren soll. Ich glaube, aber die Angst ist da, das Problem ist zu groß, die Konsequenz ist zu bedrohlich. Ich glaube, aber irgendwie finde ich auch nicht ganz so die Zeit. Ich glaube, aber ich bin halt auch realistisch. Wie oft haben wir im Alltag unsere Abers? Irgendwie glauben wir, aber trotzdem scheint es Gründe, Gefühle, Ängste, Sorgen, die für ein Aber sorgen. Natürlich glauben wir, aber, Punkt, Punkt, Punkt. Und das macht es so schwer, manchmal im Glauben zu bleiben. Das macht die Nachfolge so schwer. Und nach einer Weile merken wir, dass das Leben mit Jesus irgendwie gar nicht so einfach ist. Dass der Alltag uns mal wieder völlig einnimmt und wir fragen uns, warum. Wenn wir wieder zurückschauen in die Geschichte, der Vater reagiert ehrlich auf Jesu Frage. Ich glaube, ich will glauben, trotz meinem Aber. Es fällt mir schwer zu glauben. Hilf meinem Unglauben. Hilf mir, dir zu vertrauen und daran festzuhalten. Der Vater reagiert ehrlich, was sehr, sehr schwer sein kann. Er möchte glauben und gleichzeitig gibt er aber zu, dass die Realität oder das, was noch bevorsteht, seinen Glauben an eine Grenze bringt. Und trotzdem gibt er den Glauben nicht auf. Er bleibt dran, er bleibt an Jesus dran und offenbart Jesus, dem Heiler, zu dem er sich auf den Weg gemacht hat, dass er ganz schön mit dem Glauben am Kämpfen ist. Er hat zwar Unglauben und trotzdem spricht er im Konjunktiv. Vielleicht ist es hier ja doch möglich. Manchmal fällt es sehr schwer, sein Aber einzusehen. Ehrlich zu sein, was für ein Aber im Hinterkopf steht. Gerade so als Christ fällt es vielleicht auch manchmal deshalb schwer, weil es schwer ist, sich vor sich selber schon einzugestehen, dass man da ein Aber hat. Aber ich sollte doch auf jeden Fall ganz dolle glauben können. Und es ist nicht so einfach, das dann einzugestehen, dass irgendwie unser Glaube auch eine Schwäche hat. Vielleicht, weil wir es gar nicht haben wollen, weil wir doch fest im Glauben sein wollen. Und oft wollen wir das Aber nicht in unserem Kopf haben und kämpfen irgendwo innerlich selbst dagegen, zu sagen, aber das darf ich nicht. Kämpfen irgendwie und versuchen, das Aber wegzukriegen. Versuchen, uns einzureden, dass es nicht da ist oder argumentieren mit uns selbst, warum wir das Aber nicht haben dürfen. Und dabei bleiben wir dann in unserem Kopf. Und das Aber wird nicht kleiner, sondern wird immer größer und geht nicht einfach weg. Ich glaube, der erste Schritt ist, es sich selbst einzugestehen, dass man da ein Aber hat. Und dass gerade das Glauben nicht einfach passiert und geschieht und einfach fällt, sondern dass man kämpft. Und der zweite Schritt ist, das dann auszusprechen, vor Gott auszusprechen. Gott, hier ist mein Aber. Ich möchte dir glauben, aber dieses Aber schwillt in meinem Kopf. Ich möchte dir glauben, aber irgendwie gibt es da einen Unglauben, der mir das Glauben so schwer macht. Unglaube ist nichts, womit wir alleine kämpfen müssen, sondern wir dürfen das vor Gott bringen. Dürfen das vor Gott bringen, weil am Ende der Geschichte Gott wirkt. Und Gott ist ein Gott, der unsere Arbeit aushält. Er hält das aus, wenn wir mit Unglauben zu ihm kommen. Und er ist nicht ein Gott, der uns verdammt, weil wir nicht ganz so stark glauben, wie wir denken, dass wir es sollten. Weil Vertrauen vielleicht nicht ganz so leicht fällt, wie wir uns das eigentlich wünschen würden. Dinge, gegen die wir innerlich kämpfen, auszusprechen, nimmt diesen Dingen die Macht. Und besonders vor Gott die Dinge auszusprechen, bedeutet einzusehen, bedeutet auszusprechen, dass wir Gott als so groß erachten, dass wir diese Dinge vor ihm bringen können und dass er auch das wahrnehmen kann. Falls irgendjemand zu euch mal kommt und sein Aber zu euch bringt, das kann ja auch mal passieren, weil Aussprechen vor anderen Menschen hilft manchmal auch sehr, seid gnädig mit der Person bitte. Es ist nicht einfach, ein Aber auszusprechen, es ist nicht einfach, es vor Gott auszusprechen und vor anderen Leuten manchmal noch schwieriger, weil man denkt, dass sie einen von einem erwarten würden, besonders stark im Glauben zu sein oder so. Ihr wisst nicht, wie viel Überwindung es dieser Person gekostet hat, wie sehr sie sich vielleicht darüber schämt, dass sie so ein Aber im Kopf hat, vielleicht auch weiß, dass es irgendwo falsch ist im christlichen Bereich und macht ihnen stattdessen Mut, unterstützt sie und hilft ihnen zu sehen, dass Gott ihren Unglauben aushält. Und dann ruft der Vater aus, dass er Hilfe braucht. Hilf mir. Er sieht ein, dass er nicht alleine aus diesem Unglauben herauskommt, sondern dass er Gottes Hilfe braucht. Und fragt Jesus um Hilfe. Hilf mir, hilf meinem Unglauben, hilf meinem Aber. Und wie reagiert Jesus jetzt auf den Unglauben des Vaters? Jesus verurteilt den Mann nicht. Er verdammt ihn nicht oder fragt, wie kannst du nur so einen Unglauben haben? Wenn wir mit unseren Unglauben zu Gott kommen, dann müssen wir keine Angst haben, beschämt zu werden, verdammt zu werden, dass das nicht okay ist für Gott. Ich habe es vorhin gesagt, Gott kann unser Unglauben, unser Aber aushalten. Jesus heilt seinen Sohn. Jesus tut immer etwas, was unseren Glauben stärkt am Ende. Und die Herausforderung ist, dass in dieser Geschichte das unmittelbar und offensichtlich passiert. In unserem Leben vielleicht nicht immer direkt unmittelbar und offensichtlich, sondern vielleicht auch irgendwie unsichtbar, nicht greifbar direkt, wie Gott reagiert. Und wenn wir die Geschichte angucken, dann hat der Sohn sogar erstmal einen zweiten Anfall neben Jesus. Und Jesus fragt erstmal noch ein paar Fragen, bevor er sich drum kümmert. Er reagiert nicht direkt. Und trotzdem reagiert Jesus am Ende. Und zwar so, dass es den Glauben des Vaters stärkt. Manchmal wird Gott auch auf eine Art und Weise agieren, die wir vielleicht nicht direkt verstehen, weil wir etwas anderes bräuchten für unseren Glauben, als wir denken, was wir bräuchten. Ich glaube, Gott weiß am Ende besser, was unseren Glauben stärken wird. Darauf können wir vertrauen. Und wie gesagt, am Ende wird Gott immer etwas tun, was unseren Glauben stärkt. Christsein und Nachfolge ist manchmal eine Mischung aus Glaube und Unglaube. Deswegen mach dich nicht fertig für deinen Unglauben, sondern bringe es zu Gott. Es ist okay, Gott zu brauchen. Und gleichzeitig schaue aufmerksam darauf, wo Gott in deinem Leben wirkt und in deinem Glauben wirkt. Das Ziel von Glauben ist, zuversichtlicher zu sein im Angesicht von Unglauben. Weil Unglaube wird nicht weggehen, aber die Frage ist, wie reagieren wir auf Unglauben? Wie können wir mit Unglauben umgehen? Und wenn man Erfahrungen mit Gott gemacht hat, dann stärkt das unsere Art und Weise, wie wir mit dem Unglauben umgehen. Deswegen wünsche ich euch und uns und mir, dass wir lernen, zuversichtlich im Angesicht vom Unglaube zu sein und Unglaube immer wieder zu Gott bringen zu können. Amen.